Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Ginny. Vielleicht sagt dir der Name schon etwas, denn Ginny hat auch einen Podcast, nämlich Ich bin nicht nur ein Kapitel. Hallo und herzlich willkommen, liebe Ginny.
Hallo, liebe Franzi.
Ginny, du bist an Brustkrebs erkrankt. Wie hast du denn gemerkt, dass sich etwas in deinem Körper verändert hat?
Ja, also ich habe einen sehr seltenen Fall von Brustkrebs. Laut Krebsregister gab es meinen Fall nur ein weiteres Mal auf der ganzen Welt. Und ich war bei sehr vielen Ärzten, weil ich eine entzündete Brust hatte. Also ich hatte oder das Glück, dass ich Mama wurde. Mein Baby war zu dem Zeitpunkt 2 Monate alt. Und dann hatte ich dieses Gefühl von diese typischen Symptome eines Milchstaus, dass die Brust sich entzündet hatte. Es war zu dem Zeitpunkt Weihnachten 2018 und ich wurde so, also ich habe kein Fieber gekriegt, aber ich war so richtig schlapp und matt und das hat halt echt geschmerzt und dachte, ja gut, das ist dieser typische Milchstau, habe halt alles irgendwie dran gesetzt, dass das wegging und 2 Monate später war es immer noch nicht weg und dann bin ich mal zum Frauenarzt gegangen, weil als frisch gebackene Mama geht man halt auch nicht gleich zum Arzt, man wartet dann halt erstmal, ne? Dann waren ja auch die Feiertage und dann war es Februar und mein Arzt schon so, ja, das ist eine große Milchzyste, da muss ich dich jetzt weiter überweisen, das ist ihm zu groß. So, da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil groß ist relativ, es wurde noch viel, viel größer. Ich kam dann in die Radiologie und da hat man das punktiert und es wurde festgestellt, dass es eine 140 Milliliter große, also damals große Milchzyste war. Dachte ich, ja gut, okay. Und dann hieß es schon so, ja, falls das wiederkommen sollte, kann es passieren, dass man das operativ entfernen muss. Aber es schaut erstmal ganz okay aus. So, und zu dem Zeitpunkt war ich allerdings aus beruflichen Gründen im Norden Deutschlands unterwegs. Und es war halt wirklich so, dass alle 2 Wochen meine Brust immer größer wurde und größer und dann wurde es wieder punktiert. Man hatte wieder Milch festgestellt und danach veränderte sich diese Flüssigkeit bei den Punktationen. War es auf einmal so eine bräunliche Flüssigkeit bis hin zu Neongelb.
Oh Gott.
Und die ganzen Ärzte, also ich war bei verschiedenen Ärzten im Norden und keiner wusste, was das war. Und dann wurde ich halt immer mit diesem Satz weggeschickt. Ja, wir wissen, es ist nichts Gutes, aber wir können dir nicht sagen, was es ist. Und bitte gebe uns doch Bescheid, wenn du weißt, was es ist, weil wir stoßen hier an unsere Grenzen. Und das hat für mich halt auch erkannt, okay, das sind gute Ärzte, die halt wirklich sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Dann war ich über Vatertag, hatte ich dann eine Woche frei und hatte vorher schon mit Krankenhäusern telefoniert und es hieß, oder mit Brustzentren, wir haben keine Termine, du musst bitte über die Notaufnahme reinkommen, weil es den Leuten schon am Telefon irgendwie so suspekt war, was das jetzt ist. Also ging ich dann in die Notaufnahme und ich musste das quasi nur unter meinem T-Shirt, also so über mein T-Shirt zeigen. Man hat halt diese Riesenbrust, weil die sich ja alle 2 Wochen mit irgendeiner Flüssigkeit gefüllt hatte, hat man ja schon erkannt, dass die halt wesentlich größer war als die andere Seite. Und ja, da war ich dann wieder in der Radiologie und dann habe ich schon an dem Blick erkannt, als ich da lag, okay, irgendwas stimmt nicht. Ich war halt immer so dieser kleine, lustige, quirlige Mensch, bin halt rein und meinte, ja, ich wollte ihm mal Helmut vorstellen, weil die Brust habe ich irgendwann Helmut getauft. Ja, weil man kommt ja immer rein zu den Ärzten und immer, ja, was schleppt sie hierher, was ist ihr Anliegen, was möchten sie? Und dann dachte ich, ja komm, ich stelle den jetzt halt einfach mal Helmut vor, weil den geht's, ja. Und dann habe ich aber an diesem Blick gesehen, der halt schon so richtig mit Fragezeichen versehen war, dass irgendwas nicht stimmt und meinte halt so, na, was sehen Sie denn da? Ich erkenne ja da eh nichts auf dem Ultraschallbild. Und dann kam nur so ganz stockend, ja, sowas habe ich noch nie gesehen. Und dann war so, okay, also Sie sind ja der Arzt, ne, nicht ich. Mhm. Und dann wurde halt mit dem Chefarzt von der Gynäkologie gesprochen. Und weil ich bin ja immer noch von dieser OP ausgegangen, die ich kriege. Und dann hieß es, nee, das traut er sich nicht zu. Ich muss sofort in ein weiteres Krankenhaus. Und ja, dann habe ich halt gesagt, ja, aber ich bin gerade aus beruflichen Gründen gar nicht hier. Ich bin Ende Juni bin ich wieder da. So, das war auch wieder 2 Monate später. Mhm. Und hieß es, nee, das können wir nicht gewährleisten. Ja, aber mein Ego hat dann gesagt, nee, ich ziehe jetzt diese 2 Monate da oben noch durch und komme dann wieder und war dann in einer Charité in Berlin. Und man hatte quasi in der Radiologie schon festgestellt, dass es eine große Zyste ist. Und in dieser Zyste waren lauter Bubbles zu sehen. Ich habe halt immer mutierte Milchzyste dazu gesagt und diese Beschreibung als Bubble Tea betitelt, weil halt diese Bubbles wirklich so in dieser Zyste umhergeschwebt sind. Und die haben sich damals nicht zugetraut, so eine Bubble zu punktieren. Und in der Charité hat man das dann gemacht. Und da kam dann halt auch raus, dass das dieser seltene Brustkrebs ist. Und auch eine Schwester meinte, ja, dass sie das in ihren ganzen 30 Arbeitsjahren noch nicht gesehen hat und total schockiert war. Also egal, wo ich hingegangen bin, ich bin halt auch sehr klein. Und diese Brust war halt einfach enorm groß. Am Ende waren es 710 Milliliter undefinierbare Flüssigkeit. Also man muss sich vorstellen, fast so eine ganze Milchtüte, die ich da getragen habe. Mhm. Und deswegen, also Helmut hat sich gezeigt. So, ja, daran habe ich das erkannt. Aber dass es jetzt so Krebs ist, ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt 28, das habe ich selber gar nicht so wahrgenommen. Und auch die Ärztin, die ich hatte, die war sehr jung und total einfühlsam, total nett. Aber die wusste auch gar nicht, wie sie mit mir umgehen sollte, ne? Wie sie mir das jetzt sagt. Und auch erst in der Hälfte des Gespräches hat sie dieses Wort Krebs benutzt. Und in meinem Kopf war immer noch, ja, ach, operiert das, dann ist das Ding da raus, dann habe ich meine Brust wieder, ne? Dann ist die vielleicht wieder so wie die andere Seite und nicht in Größe XXXL. Ja. Aber dann kam es ja ein bisschen anders.
Krass, hat das denn wehgetan die ganze Zeit?
Das hat geschmerzt ohne Ende. Ich hatte dann auch noch eine Mammographie, wo ich sage, okay, in jungen Jahren ist so eine Mammographie, bewirkt halt nicht so viel, weil man ja einfach viel, viel dichteres Brustdrüsengewebe hatte. Und ich wurde ja alle 2 Wochen punktiert. Und das war so, so schmerzhaft. Also, dass mir auch teilweise richtig die Tränen kamen, ja.
Ach Gott. Das heißt, die Ärzte haben alle 2 Wochen diese Flüssigkeit aus deiner Brust rausgezogen.
Mhm,
und dann ging das Ganze wieder von vorne los.
Ja, und die Flüssigkeit hat sich auch jedes Mal verändert.
Ach du meine Güte.
Zuerst war es halt noch Milch und dann konnte man mir das nachher gar nicht mehr sagen. Also, die war undefinierbar, stand halt auch in den Diagnosen immer drin.
Ja. Und nachdem dann aber die Flüssigkeit rausgezogen war, ging das dann für dich wieder erst mal ein paar Tage?
Dann ging's, genau. Da war halt noch so ein Druckschmerz da. Aber es kam ja immer wieder, ja.
Ach, das klingt so gruselig. Also ich glaube, jede Frau, die schon mal gestillt hat, weiß ungefähr, wie es sich anfühlt, wenn da jetzt irgendwie Milchstau oder sowas ist, ja, dass das wehtut und so weiter. Aber das, was du hier erzählst, das ist ja total gruselig.
Ja, der Tumor ging nachher auch noch nach außen. Ach. Also man hatte wie so einen Luftballon, der so eine ganz dünne Hautschicht hatte. Das war schwarz. Ich habe auch ein Bild bei Instagram drinne. Das wurde zuerst gesperrt, obwohl ich richtig hier so mit Warnsignal und sowas das markiert hatte. Da hieß es, das ist zu aufreizend, wo ich sage, das ist eine tumorbasierte Brust, das ist nicht aufreizend, das ist aufklärend, weil so viele Ärzte das ja von mir gewünscht haben. Und ich muss dazu sagen, nach der ersten Diagnose habe ich mich 5 Jahre komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, weil ich gesagt habe, ich möchte es mit mir ausmachen und ich möchte auch gar nicht irgendwie, dass mich jemand anderes beeinflusst, weil ich ein sehr gutes eine sehr gute Grundeinstellung hatte. Mhm. Ne? Also ich bin gar nicht davon ausgegangen. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch noch so dieser negative Leichtsinn, den man in jungen Jahren hat. Aber für mich war das halt, okay, ich gehe das jetzt an und es ist nervig, aber es gibt so viel Schlimmeres. Mhm.
Naja, und du hattest ja auch ein kleines Kind zu Hause. Ich glaube, das lenkt ja auch nochmal enorm ab, oder?
Ja, obwohl ich zu Beginn der Chemotherapie, muss ich sagen, war ich froh, einen Partner an meiner Seite zu haben, der jetzt mein Ehemann ist, weil ohne ihn hätte ich mein Kind abgeben müssen. Ja. Ich hätte es nicht geschafft, weil ich nicht zurechnungsfähig war.
Ja.
Ja.
Lass uns mal chronologisch vorgehen.
Genau.
Du warst in Berlin in der Charité und da haben die das erste Mal das Wort Krebs in den Mund genommen.
Ja.
Wie ging das dort weiter?
Also es ging gar nicht mehr in der Charité weiter. Die Ärzte dort waren toll, aber der Weg von mir zur Charité ist einfach zu weit. Da hätte ich jedes Mal 1,5 bis 2 Stunden hinfahren müssen. Mhm. Und dann habe ich mir ein Brustzentrum in meiner Nähe gesucht. Die waren auch sehr gut angesehen, gut anerkannt. Und der leitende Oberarzt meinte von Anfang an, also mir war diese menschliche Ebene total wichtig, dass das passt. Und man sagt ja auch immer, gut, man soll sich noch eine zweite Meinung einholen. Das habe ich dann auch dort gemacht. Und die hatten sich dann auch mit der Charité abgesprochen und waren der gleichen Meinung, dass ich halt, hat er mir auch so gesagt, und das fand ich so gut, dass er so ehrlich war, ein Versuchskaninchen bin. Dass man nicht weiß, wie man diesen Krebs bekämpfen soll und dass wir halt alles dran setzen, dass wir es hinkriegen. Und nach den ersten 2 Chemos sah es sehr, sehr schlecht um mich aus. Mir ging es halt auch sehr schlecht von der Psyche und vom Gesundheitszustand. Diese Brust war ja dann diese 710 Milliliter. Der Tumor ist nach außen gedrungen und man bat mich, die nächsten 2 Chemos zu machen und hätten oder sollten die nicht anschlagen, dann hätten sie nichts mehr für mich tun können. Oh. Und das war das erste Mal, wo ich geweint habe.
Ja.
Ja, also bei Diagnose selber habe ich gar nicht geweint, aber als dieser Satz kam, das war dann, wo mir so bewusst wurde, okay, vielleicht sehe ich mein Kind gar nicht aufwachsen. Und ich glaube, jede Mutter versteht es, wenn man so alleine, also wenn man alleine ist, kommt man irgendwie mit allem klar, aber sobald man noch Kinder hat oder jemanden, für den man sorgen muss, hat es halt gleich, oder Krebs gleich eine ganz andere Bedeutung.
Ja. Gab es denn zu dieser Zeit schon einen Namen für deine besondere, seltene Krebsart?
Also die in diesem Bubble selber, das ist triple negativ gewesen. Aber in der Radiologie haben sie mir halt erzählt, dass der Unterschied zwischen einer Zyste und einem Tumor ist, dass ein Tumor seinen eigenen Blutdruck hat. Und diese Bubble, oder das war ja diese Riesenzyste, und jede Bubble hatte ihren eigenen Blutdruck. Ach,
also wie viele Tumore oder was?
Ja, so stelle ich mir das halt vor, ne? Also ich habe auch ein Ultraschallbild unter diesem Poster bei Instagram drin, dass man das mal sieht, diese kleinen Bubbles. Und jede Bubble hatte halt diesen Ausschlag von diesem Blutdruck. Und ja.
Ach, krass.
Genau.
Dann ist das tatsächlich also aus ursprünglich einer Zyste entstanden? Oder war das da am Anfang vielleicht schon gar nicht eine Zyste, sondern was anderes?
Nee, das weiß man nicht. Man vermutet, dass der Tumor sich auf das Brustdrüsengewebe gesetzt hat. Und dadurch konnte die Milch quasi nicht abfließen. Und dann hat sich diese Zyste gebildet. Aber das sind halt nur Vermutungen.
Ach, ja. Krass. Du hast gesagt, dass der Tumor auch nach außen gewachsen ist. Das heißt, du hast dann Hautveränderungen gehabt?
Ja, total. Also das war wie so eine schwarze, dunkelblaue, veraderte Schicht, aber ganz, ganz dünn. Man hat quasi gesagt, würde man da eine Nadel reinstechen, würde das platzen. Ach,
okay. Du hast 2 Chemotherapien dann gleich bekommen. Wurde das denn danach, also hat man gemerkt, dass die Chemotherapie anschlägt?
Also bei den ersten 2 ja nicht. Dann wurde diese 710, 750 Milliliter wurden dann nochmal rauspunktiert. Das war richtig schmerzhaft. Und dann hat man festgestellt, dass der Tumor, also wie so eine Blume, wie so eine Primel in sich hineingeht. Und ja, dass es halt weniger wird. Und dann ist diese Flüssigkeit quasi nicht mehr gewachsen oder hat sich nicht mehr vermehrt. daran konnte man das dann erkennen.
Das heißt, erstmal ist also die Therapie angeschlagen, wie die Ärzte das erhofft hatten?
Mhm.
Okay, und genau. Wurde dann auch noch operiert oder wie ging das weiter?
Ja, ich hatte insgesamt 12 Eingriffe. Ich nenne es immer Eingriffe, weil von Port ist ja auch eine OP quasi, die man bekommt, aber es ist ja eher eine kleine OP. Ich hatte dann quasi eine Mastektomie auf der rechten Seite, wo auch Helmut war. Und Helmut wurde ja dann erstmal besiegt und hatte dann quasi gleich einen Brustaufbau. Die linke Seite hatte man nicht gemacht, weil meine Blutwerte noch zu schlecht waren. Und das hatte man dann erst ein Jahr später gemacht. Mhm. Also bin ich wieder mit 2 verschiedenen großen Brüsten umhergerannt.
Mhm. Und hast du dich dann für Silikon entschieden, oder?
Erstmal ja, genau, bis mein Körper alles abgestoßen hat.
Okay, ja, erzähl gerne weiter.
Ja, es ist deswegen, diese Geschichte ist halt sehr, sehr lang und chronologisch auch sehr, sehr schwer zusammenzubekommen. Mhm. Ne? Auf jeden Fall hatte ich dann die erste Mastektomie und man hatte mir damals in der Charité gesagt, dass ich zu 99,9% nach dieser starken Chemo auf natürlichem Wege keine Kinder mehr kriegen könnte. Mhm. So, und dann war die letzte Chemo und mir war so schlecht. Also ich hatte eh immer ganz viel mit Übelkeit zu tun. Und ich dachte so, nee, also irgendwie, man sagt ja, die Chemo-Nebenwirkungen dauern ungefähr ein Jahr, bis sie dann nachlassen. Oder sie können auch bis ein Jahr lang danach anhalten. Aber diese Übelkeit hat nicht nachgelassen. Ich dachte, was ist denn das? Das hört einfach nicht auf und ich krieg doch jetzt keine Chemo mehr. Das muss doch endlich aufhören. Ja, und dann war eine Freundin von mir gleichzeitig schwanger. Und die meinte, ja, aber die Symptome hattest du doch damals auch, ne? Bei der ersten Schwangerschaft. Und ich so, ja, stimmt. Hab den Schwangerschaftstest gemacht, der war positiv. Und dann war, ja, und dann war aber erstmal, weil ich konnte ja nicht schwanger werden, dachte ich jedenfalls. Und dann war erstmal der Verdacht auf Eierstockkrebs, oder auch Gebärmutterhalskrebs, weil da färbt sich quasi auch der Schwangerschaftstest positiv. Also habe ich denn, weil zu dem Zeitpunkt hat denn Corona angefangen, ich durfte nicht mehr ins Krankenhaus, weil es zu gefährlich für mich war. Meine Narbe ist auch aufgerissen. Ach, und wir mussten dann so Ferndiagnosen stellen. Ja. Genau. Mit der Ärztin. Und dann war das halt so, dass sie zu mir meinte, eigentlich ist das nur bei hormonell bedingten Krebs so, dass man den Eierstock- oder Gebärmutterhalskrebs bekommen kann. Das kann sie sich bei mir nicht vorstellen. Irgendwie ist das alles wieder komisch. Ich soll direkt zum Frauenarzt gehen. Hab am gleichen Tag noch einen Termin gekriegt und sollte sofort vorbeikommen. Und dann hieß es, herzlichen Glückwunsch, Sie sind in der 6. Woche schwanger. Aber ich habe zurückgerechnet und meinte so zu meinem Arzt, also ich lag da auf dieser Liege und war so, nee, geht gar nicht, vor 6 Wochen wurde ich operiert, ne? Und dann, also fing so diese Spinnereien an, dann habe ich meinen Arzt so verunsichert, weil in der 6. Woche erkennt man ja auch noch keinen Herzschlag und man erkennt ja noch nicht so viel. Mhm. Und dann meinte er auch, ja gut, dann musst du nächste Woche wiederkommen und darauf die Woche. Und dann war immer, nee, du bist wirklich schwanger, ja. Und dann habe ich halt erstmal ein Kind gekriegt, oh, was auch Wahnsinn. Kerngesund ist.
Was kerngesund ist. Genau. Oh, wie schön. Ach, Wahnsinn.
Ja.
Aber da merkt man doch mal wieder, was so ein Frauenkörper, was für ein Wunderwerk das ist, oder?
Ja, total. Ich habe immer gesagt, mein erstes Kind hat mir das Leben gerettet, weil durch die Schwangerschaft hätte ich ja wahrscheinlich nie gesehen, dass ich Krebs habe. Mhm. Und mein zweites Kind hat mir gezeigt, dass Wunder geschehen können.
Ja, total. Ja. Boah, kriege ich voll die Gänsehaut.
Oh, süß.
Wahnsinn.
Ja, aber es war halt alles sehr viel, ne, weil ich wollte halt die zweite OP haben. Das ging dann halt natürlich nicht. Und dann konnte ich auch nicht stillen, weil ich hatte ja nur, also ich hätte stillen können, aber meine Psyche hat gesagt, nee, das kannst du nicht mehr machen. Durch diese Milchzyste, die ich damals hatte, habe ich halt gesagt, okay, dann musste ich wieder Tabletten nehmen, dass mein Körper frühzeitig die Milchproduktion einstellt und wir dann 3 Monate, nachdem mein Baby zur Welt gekommen ist, mein zweites, ich operiert werden konnte. Und dann fing halt dieser OP-Marathon an. Mhm. Ja.
Du hast eben in einem Nebensatz gesagt, dass die Narbe wieder aufgegangen ist. Welche Narbe meinst du? Die Brustnarbe, wo das Silikonimplantat reingekommen ist?
Genau, ich hatte diese T-Narbe und die ist halt komplett unten aufgerissen. Und es war halt auch schmerzhaft, denn konnte ich, wie gesagt, durch Corona nicht ins Krankenhaus gehen, weil es hieß, nein, das ist zu gefährlich, falls da doch jemand, der Corona ist, in der Notaufnahme ist. Und ja, musste dann quasi mich selber therapieren, mir teure Pflaster kaufen, die mir die Ärzte empfohlen haben und.
Ja, das ist aber auch wirklich eine krasse Zeit gewesen. Also da kann ja jeder eigentlich eine Geschichte erzählen, so eine Corona-Geschichte. Wahnsinn. Ja. Okay, erzähl mal, wie es weiterging. Du hast 3 Monate, nachdem dein zweites Baby geboren wurde, dann wolltest du die andere Brust machen lassen oder was war der Plan?
Genau, also die andere Brust wurde dann auch abgenommen und angeglichen. Dann habe ich da auch ein Implantat reingekriegt. Die rechte Seite, da wurde das Implantat neu gemacht, weil sich eine ganz starke Kapselfibrose gebildet hatte. Und ich ständig Fieber bekommen hatte, also da hat sich die Brust auch wieder mit Flüssigkeit gefüllt und wurde halt viel größer. Und da dachte man sich, hey, aber du hast ja kein Brustdrüsengewebe mehr. Du hast ja da nichts mehr drinne. Was ist denn das schon wieder? Also man konnte sich das wieder nicht erklären. Und ich bin wieder von Arzt zu Arzt gegangen und keiner wusste, was das ist. Silikon wurde ausgetauscht. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dreimal.
Ach Gott.
Dreimal wurde es ausgetauscht, es gab Lipofeeling noch dazu, weil man nachher vermutet hatte, diese Hautschicht, die man hat, dass das einfach zu sehr mit dem Silikon reibt. Deswegen hatte man dann noch Lipofeeling dazu gepackt. Und letzten Endes wäre ich fast an der Sepsis gestorben. Also man hatte mir quasi in den letzten 5 Jahren viermal gesagt, dass ich eigentlich gestorben wäre. Und das ist schon so, also irgendwie diese seltenen Fälle, die irgendwo auf Diagnosen, auf Befunden aufgelistet sind, irgendwie habe ich das jedes Mal. Und mein Arzt meinte schon, also bei dir stoßen wir halt wirklich jedes Mal an unsere Grenzen. Und ja, also er vertraut mir, er vertraut auf meinem Körper, wenn ich sage, hey, guck mal bitte, ich spüre da was, da ist was. Da nimmt er mich total ernst und meistens habe ich dann auch recht, ja.
Das heißt, hat sich dein Körpergefühl dadurch verändert?
Nee, ich glaube, ich hatte das schon immer. Also, weil ich bin gelernte Fitnesstrainerin. Ich habe sehr viel Arbeit mit meinem Körper privat genossen. Und ja, also irgendwie habe ich das schon immer gemerkt, dass wenn irgendwas nicht gestimmt hatte, dann ja, hatte ich irgendwie schon recht und das macht mir Angst.
Ja, das glaube ich. Aber andererseits ist es, glaube ich, auch das Beste, was dir passieren kann, dass du so sehr in dich reinspüren kannst.
Ja, viele sagen ja immer, ja, der Körper hat, also bei Krebs, dass einige Krebspatienten sagen, der Körper hat mich im Stich gelassen, ich kann meinem Körper nicht vertrauen. Und das habe ich halt gar nicht, weil ich mir so denke, mein Körper zeigt mir das und er kämpft dagegen und er zeigt mir das so früh oder ich nehme es so früh wahr, dass ich halt noch die Möglichkeit habe zu kämpfen. Ja.
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 Wie ging das weiter, nachdem dieses Silikonimplantat ausgetauscht wurde, die andere Brust angeglichen war? Konntest du dann erstmal, ja, ich weiß auch nicht, ein bisschen durchatmen?
Nein.
Oder?
Nein, leider gar nicht. Also es war wirklich von einer OP zur nächsten. Ich hatte, wie gesagt, jetzt 12 Eingriffe in den letzten 4 Jahren. Und gut, mittlerweile sind es jetzt 5 Jahre, weil wir sind ja jetzt bei 25. Und da lag ja auch da drin noch, also dieses Jahr Schwangerschaft, wo ich ja nicht operiert werden konnte. Also das fällt ja quasi auch weg. Also verkürzt sich ja dieses OP-Jahr auch wieder. Und das war dann so, dass ich eine Not-OP hatte. Ich hatte sehr, sehr hohe Entzündungswerte und musste dann ins Krankenhaus, weil ich alle 2 Wochen extrem hohe Fieberschübe hatte von 42. Irgendwann hat das Thermometer nur noch high angezeigt. Aber die gingen auch irgendwie schlagartig auch wieder weg. Also diese Brustentzündung kam und dann ging sie wieder. Ne? Also oft war es auch so, dass ich dann beim Arzt war, zum Beispiel in Düsseldorf. Ich sollte dann extra nach Düsseldorf zu einem Professor fahren und ich wohne ja in Berlin oder bei Berlin. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich halt diese Brustentzündung nicht und konnte dann halt nur mit Bildern erklären. Und er war dann auch total geschockt und meinte, das tut mir so leid, dass du das durchmachen musst. Das hat er auch in seinen zig Dienstjahren noch nie gesehen. Und er kann halt auch nur empfehlen, die Implantate rauszumachen und dem Körper erstmal Ruhe zu geben. Man hat halt vermutet, dass da drunter ein Keim sich eingenistet hat. Und dann wurde quasi, also meine Implantate wurden rausgenommen. Und dann habe ich erstmal so Schwämmchen reingekriegt und war halt über eine Woche im Krankenhaus und hatte halt noch so ein Gerät, was also das Innere meiner Brüste säubert. Und man hatte halt keinen Keim gefunden. Und ich meinte schon dort, da kommen wir halt auch zum Negativen von der einen Ärztin, da habe ich halt irgendwie von Anfang an schon nicht vertraut und meinte, als ich diese Schwämme drin hatte, da ist irgendein Knubbel. Und sie so, nee, das ziehen wir bei der nächsten OP, weil eine Woche später wurde ich wieder operiert, das ziehen wir glatt. So, die OP eine Woche später wurde durchgeführt, dann wurde ich vorzeitig entlassen, weil dort ganz viele Magen-Darm-Fälle waren, Fieberfälle, und dann wurde ich zur Sicherheit quasi nach Hause geschickt, obwohl es mir gar nicht gut ging, und hatte diesen Knubbel immer noch. Und ich habe ihn halt jedes Mal bei dieser Nachbesprechung erwähnt und sie meinte, ja, das ist, der ist haselnussgroß und verschiebbar, das wird nur ein Hämatom sein, da musst du nur abwarten. Und ich war so, haselnussgroß und verschiebbar? Ich kannte ja diesen typischen Knubbel nicht, den Frauen ertasten. Das kannte ich ja nicht. Mhm. Und ich so, irgendwie ist das komisch. Bin direkt rüber zu meinem Arzt, weil mein Arzt ist in dem gleichen Krankenhaus. Ja, und eine Woche später saß ich bei der Chemo.
Ach du meine Güte.
Ja. Also hätte ich nicht auf mich und meinen Körper gehört, dann wäre ich jetzt tot. Ja, also das muss man wirklich so knallhart sagen. Und das ist halt auch, was mich so dermaßen wütend macht, wenn Ärzte, die kennen ja die Krebsgeschichten. Und wenn einmal Krebs im Spiel war, sollte man doch eine ganz andere Sichtweise auf den Menschen haben und einfach sagen, hey, geh noch mal in den Ultraschall, lass es noch mal von deinem Arzt abklären. Also ich habe es nicht verstanden und irgendwie hat sich halt mein Gefühl von Anfang an bewahrheitet nachher und das ist das, wo ich halt es war ein großes Learning, gerade zu dieser Arztgeschichte, aber jetzt habe ich so gelernt, so für mich einzustehen, zu sagen so, ich bin in meinem Körper und da stimmt was nicht und ja.
Ja, genau, das können die Ärzte ja nicht nur aus deinen Erzählungen oder so annehmen, ach, das wird nichts sein, weil meine Erfahrung ist eine andere, sondern ja, ich finde auch, da muss man wirklich für sich selber einstehen. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, viele Frauen müssen sich das wirklich erkämpfen, dieses ernst genommen werden. Und das finde ich so, so krass. Das habe ich jetzt auch tatsächlich im Podcast schon häufiger gehört, wenn es um Gebärmutterhalskrebs oder sowas geht, dass man wirklich sagen muss, doch, ich habe aber was, bitte schauen Sie nach. Ne?
Ja, und selbst wenn es nichts ist, ich meine, die Ärzte, seien wir mal ehrlich, die verdienen daran Geld. Ne? Also wenn man das jetzt auf die wirtschaftliche Ebene betrachten möchte, dann ist das so, zum Beispiel zu Corona-Fällen, da muss ich jetzt wieder zurückspringen, da war das auch so, dass mein Arzt gesagt hat, du hast ständig Fieberschübe, du darfst dich jetzt gerade nicht impfen lassen. Wir wissen nicht, was es für eine Auswirkung hat. Und dann gab es aber diese quasi Impfpflicht, die wir hier hatten. Und ihm wurde verboten, einen Attest auszustellen, dass ich es zu diesem Zeitpunkt, also ich bin kein Impfgegner, überhaupt nicht, aber zu diesem Zeitpunkt war das zu gefährlich für mich. Ne? Und er durfte dieses Attest nicht ausstellen, weil die Politik das runtergedrückt hat. Ja, da muss ich jetzt halt mal ehrlich drüber sprechen, weil darüber hat halt auch keiner geredet, wie das halt so Krebspatienten ergangen ist. Ne? Also Krebspatienten werden ja oft vergessen.
Wichtig. Also ich glaube, es gibt grundsätzlich noch so viele Sachen aufzuarbeiten, die so während der Corona-Zeit passiert sind. Mhm. Und ja, wie gesagt, jeder hat da irgendwie seine eigene Geschichte. Ne?
Ja, aber es ist auch so ein Learning auch für die Ärzte. Ich meine, Also das habe ich gelernt. Früher hat mich das ganz doll verletzt, wenn ein Arzt mich nicht ernst genommen hat. Also gerade zur ersten Chemotherapie, da war ich wie bewusstlos. Ich konnte nur noch alles hören, aber ich konnte nicht mehr agieren. Ich habe 5 Tage lang mir nicht die Zähne putzen können. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Toilette gekommen bin, weil ich nicht sehen konnte. Meine Augen waren einfach zu und es hat sich alles nur noch gedreht. Ich will hier gar keinem Angst machen. Chemo ist bei jedem anders und viele vertragen sie gut. Muss ich dazu sagen, bei mir war es halt leider nicht so. Und der Arzt, den ich hatte, war noch ein ganz junger Arzt, der gerade aus dem Studium kam. Und er so, ja, ach, müssen Sie sich mal die Augen, da müssen Sie mal die Augen kontrollieren lassen. Und ich dachte mir so, hä, aber wenn man Schwindel hat, ist doch normal, dass man schlecht gucken kann, ne? Also der hat mich halt überhaupt nicht ernst genommen. Und das hat mich damals sehr verletzt. Und mittlerweile ist es so, dass ich sage, okay, die Ärzte, die lernen sehr viel, die sind sehr fleißig, aber sie können halt gerade am Anfang nur das anwenden, was sie gelernt haben. Mhm. Und ihr Wissen entsteht ja eigentlich nachher aus der Praxis raus. Mhm. Und deswegen, wenn jetzt eine Ärztin zum Beispiel sagt, ja, du musst Sport treiben und mein Körper ist aber dazu gar nicht in der Lage, dann ist das okay. Denn dann will sie mir helfen, aber sie ist selber hilflos. Hm. Und ich weiß halt aber, okay, es ist in Ordnung, wenn ich gerade keinen Sport mache.
Ja. Ja, Wahnsinn, ne? Aber so ist das mit der Lebenserfahrung, ne?
Genau. Hm.
Du hast die zweite Chemotherapie bekommen.
Meinst du jetzt zuerst Diagnose oder jetzt zweiten?
Beim zweiten Mal, genau.
Genau, also da war ich auch so froh. Ich habe damals gesagt, weil wie gesagt, ich habe sie ja gar nicht vertragen, dass ich nie, also habe ich auch mit meinem Mann besprochen, dass falls er wiederkommen sollte, werde ich keine Chemo mehr machen. Wir waren zwischendrin so verzweifelt, weil die mich so umgehauen hat, dass er das halt auch verstehen konnte. So, und dann kam dieser Krebs und wir sind hier weinend zusammengebrochen. Also bei der Zweitdiagnose. Ich habe die Nachricht von meinem Arzt um 2 Uhr nachts gekriegt, weil wir ein sehr gutes Verhältnis miteinander haben und ich sollte halt ihn zurückrufen und da wusste ich schon, okay, ich habe wieder Krebs und habe es halt um 2 Uhr nachts gelesen, weil ich auf Toilette musste und wir sind halt hier einfach nur weinend zusammengebrochen, weil wir dachten, das ist meine Todesdiagnose. Und dann waren wir am nächsten Tag da, er hat alle Termine gestrichen, hat mich in den Vordergrund gezogen, was ich total nett fand. Dann war da auch eine Psycho-Onkologin und ich dachte mir wirklich, okay, so sieht es aus, wenn man die letzte Diagnose kriegt. Und er hat gesagt, wenn wir jetzt sofort anfangen, können wir es nochmal versuchen. Und ich war auf einmal so dankbar, dass ich nochmal eine Chemo machen darf. Ne? Also ich habe ja die letzten Jahre gesagt, nie wieder. Und ich war so, okay, gut, ja klar, was muss ich machen? Mein Laufzettel gekriegt, alles abgearbeitet innerhalb von einer halben Woche, zig Termine, Perücke besorgt und. Und saß dann eine Woche später wieder da, ne, zur Chemo und war richtig dankbar, ja.
Ist es der gleiche Krebs gewesen, den du wieder hattest?
Ja, das ist halt wieder ein riesen Fragezeichen, das war diesmal die andere Seite.
Ach, du Ärmste.
Genau, es ist diesmal die linke Seite. Und man kann wieder nicht sagen, ist es ein Rezidiv oder ist es eine Neuerkrankung, weil ein Rezidiv entsteht innerhalb von diesen ersten 5 Jahren, habe ich theoretisch, weil es war genau nach 4 Jahren der Fall, aber es ist die andere Seite. So, die Tumorformel ist auch triple negativ, aber das Bild war halt diesmal anders. Diesmal hatte ich halt nicht diese Zyste und nicht diese Bubbles. Diesmal war es halt, ich sag mal, dieser atypische Tumor, ein begrenzter Tumor, den man ja halt erkannt hat.
Konntest du ihn fühlen?
Ja, na, ich habe ihn ja gesehen und gefühlt.
Das ist diese Haselnuss gewesen.
Genau.
Die eigentlich nicht tumortypisch ist, weil verschiebbar und so weiter.
Ja.
Also zumindest hat deine Ärztin das gesagt, ne?
Genau, Haselnuss groß und verschiebbar, ja. Und das war aber für mich, weil ich das schon aus Berichten gehört habe, dass das halt ist. Und der war halt auch schmerzhaft. Einige sagen, ein Tumor ist nicht schmerzhaft. Mhm. Also für mich waren die immer schmerzhaft und für viele andere meiner Chemo-Buddies auch. Mhm. Ja, also ich glaube, da ist gar kein Verlass oder da gibt es gar keine genaue Definition, wie sich jetzt sowas wie sowas aussieht, wie sich sowas anfühlt, wenn man unangenehmes Gefühl hat oder sagt, irgendwas stimmt da nicht, dann sollte man zum Arzt gehen und das abklären lassen.
Ja, absolut, ja. Absolut. Wie hast du denn diesmal diese Chemotherapie vertragen? War das wieder so schlimm?
Es war anders schlimm. Also es war komplett anders und ich habe zu dem Zeitpunkt die Immuntherapie noch zusätzlich bekommen. Die gab es damals noch nicht. Und dadurch hatte ich irgendwie laut Ärzten gefühlt alle Nebenwirkungen, die man haben kann. Bei mir haben sich 10 Hautschichten abgelöst. Also ich konnte nachher nichts mehr anfassen. Ich konnte nur noch Crocs tragen, weil an meinen Füßen hat sich das geschält. An meinen Händen hat sich das geschält. Ich hatte extreme Augenentzündungen. Nach der dritten Chemo saßen 4 Assistenzärzte in diesem Raum, gucken mich an und meinten, wir müssen abbrechen. Und ich gucke die an, ich sag so, nee, müssen wir nicht. Also das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ich war ja so dankbar, dass ich die Chemo kriegen konnte, aber die meinten, ich habe zu viele Nebenwirkungen. Und dann habe ich denen erklärt und meinte, ja, aber eine Chemo ist ja nicht für den Tumor da, sondern, also klar, an dem Tumor sieht man, ob die wirkt oder nicht, sondern für die Schläferzellen da. Und dann waren nur so die Münder offen und so nicken und okay, ja gut, dann machen wir weiter. Und das meine ich halt, ne, die kennen das ja nicht, die kennen mich nicht, die kennen meine Vorgeschichte nicht richtig, die überfliegen das vielleicht mal kurz. Aber sie wissen ja nicht, wie viel weiß ich und wie stark bin ich. Ich habe sehr viele Patienten miterlebt, die abgebrochen haben, wo ich mir dachte, da saß ich auch bei meinem Arzt und meinte, ich verstehe das nicht. Da ist Person XY und sagt, sie konnte einen Tag, konnte sie sich gerade so auf Toilette schleppen. Und ich so, aber ich habe das jedes Mal so. Und dann meinte mein Arzt zu mir, du hast auch eine ganz andere Toleranzgrenze und eigentlich hätte ich schon längst bei dir abgebrochen, hättest du nicht jedes Mal gesagt, wir machen weiter.
Ja. Hattest einen starken Lebenswillen.
Genau, und dann kam dieses Olaparib hinzu und das hat mich ja dann komplett umgenietet, wo ich dann auch 2x abbrechen musste. Also das war dann so von wegen, das Leben zeigt dir doch, wo deine Grenze ist, ja.
Was ist das gewesen? Das habe ich noch nie gehört.
Ja, Olaparib ist quasi bei hormonell bedingten Krebs, ich kann es jetzt nur in so einfachen Worten verpacken, bei hormonell bedingten Krebs gibt es ja diese 5-Jahrestabletten oder die viele 5 Jahre nehmen, um ein Rezidiv vorzubeugen. Und bei Triple-Negativ gab es das noch nicht. Dafür gibt es jetzt auch ein neues Medikament auf dem Markt, dieses Olaparib. Und ich wollte auch gar keine Nebenwirkungen wissen, weil ich mir so denke, okay, nicht, dass mein Kopf sich das dann schon so fest, also sich da festsetzt. Und dann meinte mein Arzt zu mir, ach nö, das ist gut verträglich und habe das halt mit der Immuntherapie bei Beendigung der Chemo bekommen. Und ich habe mich 8-mal am Tag übergeben. Ich konnte nicht mehr geradeaus laufen. Ich habe zum ersten Mal ein Behindertenklo oder eine Behindertentoilette benutzt, weil ich diesen Weg gar nicht mehr geschafft habe, zur normalen Toilette zu gehen. Dabei war die ja fast direkt daneben. Aber das war eine sehr, sehr harte Zeit. Und dann ging es einem Familienmitglied nicht gut. Und ich sollte Auto fahren und ich durfte kein Auto fahren, aber diese Person musste halt ins Krankenhaus. Und ich dachte so, shit, wie mache ich das jetzt? Bin dann mit 40 irgendwie lang gefahren ins Krankenhaus, noch mit den Kindern im Gepäck und habe mich auch im Krankenhaus übergeben. Und da war so für mich die Grenze, wo ich gesagt habe, okay, ich muss als Familienmitglied auch funktionieren. Ich kann nicht nur als Krebspatient funktionieren, sondern habe ja noch andere Rollen in meinem Leben. Und da war dann, okay, ich kann nicht mehr weitermachen. Also das schafft mein Körper einfach nicht. Und diese Tabletten waren für ein Jahr angesetzt. Ja, und jetzt fange ich wieder mit Olaparib an. Aber das habe ich jetzt nicht mehr so schlimm, weil ich eine ganz, ganz niedrige Dosis nur abends kriege. Also die Chemo ist nicht mehr da, die Immuntherapie ist nicht mehr da. Ja.
Also hast diese Kombination nicht mehr aus diesen...
die Kreuzung.
Das heißt, aber die Chemo hast du zu Ende gemacht und wurde das dann noch operiert? Oder ist diese Haselnuss zurückgegangen?
Die Haselnuss ist zurückgegangen und es wurde auch operiert. Ich habe jetzt noch eine Narbe hinzubekommen. Und dann wurde auch noch danach eine Bronchoskopie gemacht, weil man eine Milchglastrübung in meiner Lunge festgestellt hat. Das kam wahrscheinlich auch von der Immuntherapie. Man weiß es wieder nicht so genau. Mhm. Und seitdem habe ich starkes Asthma, ja.
Ach Gott. Mhm. Wie alt bist du jetzt?
Jetzt bin ich 34. Also quasi mit 28 und 32 habe ich die Diagnosen gekriegt.
Ja. Das heißt, du hast jetzt aber diese ganze Akuttherapie hinter dir, oder? Das ist jetzt erstmal alles durch. Das, was du jetzt machst, was du jetzt nimmst, ist einfach diese Vorsorge, oder?
Ja, also man sagt, dieses Olaparib, so hat mein Arzt mir das erklärt, das wirkt wie so ein Minenfeld im Körper und sollte noch Tumorreste oder bösartige Zellen, sollten die noch vorhanden sein, wird das quasi ausgelöst und das zerbombt das dann. Mhm. Also ja, also eigentlich ist es noch Krebstherapie. Es ist
so eine Art Erhaltungstherapie?
Ja, eine Art Chemo, würde ich sogar sagen.
Okay. Mhm. Ach Gott.
Nur halt in Tablettenform.
Ja, ja. Die du jeden Abend nehmen musst.
Ja, eigentlich die normale Dosis wäre morgens, mittags, abends 150 Milligramm. So ist es in den Studien quasi gewesen, dass das getestet wurde, aber an einer 75 Kilogramm Frau. Mhm. So, dann zieht man mal 20 Kilogramm ab. Das meinte ich halt auch zu meinem Arzt, dass ja diese minimale Dosis für mich ja schon viel zu viel ist, ne? Mhm. Weil ich halt einfach viel, viel kleiner bin und ja, so ein Bruchteil, sag ich mal. Und jetzt hat er, also jetzt bin ich auch bei noch einem anderen Arzt zusätzlich. Und der kannte sogar diesen Fall damals, den es gab auf der Welt. In Boston an der Harvard-Uni-Klinik war er zu dem Zeitpunkt. Ja, und er meinte, wir tasten uns jetzt da langsam ran und jetzt kriege ich Hunderter, aber nur abends.
Hm. Also du hast gesagt, du verträgst es besser, aber wie geht es dir denn jetzt?
Also ich merke, dass so Allergien verstärkt werden. Also man muss sagen, beim Olaparib ist die Hauptnebenwirkung, dass das Blutbild schlechter wird. Und der zweite halt diese Übelkeit. Und bei mir ist es so, dass ich jetzt wie so Allergien habe. Mein Körper hat sich so ganz komisch angefühlt. Mir ist auch ganz oft so schwindelig. Meine Augen fallen zu. Deswegen darf ich halt eigentlich auch kein Auto fahren und nimm halt so Reize viel, viel mehr wahr. Wenn meine Kinder sprechen, wenn, sag ich mal, der Fernseher läuft oder das Radio im Auto läuft, das ist mir dann nachher alles viel zu viel.
Daraus hat sich so eine Sensibilität entwickelt. Deine Sinneseindrücke sind viel verstärkter.
Genau, genau. Und ich habe halt auch die ganze Zeit so einen ganz komischen Geschmack im Mund und das mir schlecht ist, aber ich übergebe mich nicht. Mhm. Deswegen habe ich schon Angst, die Dosis zu erhöhen, aber ich bin guter Hoffnung.
Ja.
Ja.
Oh mein Gott, also da hast du ja wirklich so, so, so viel durchgemacht in den letzten Jahren. Wie hast du das denn psychisch alles verkraftet? Also du hast vorhin zwar kurz von einer Psychoonkologin gesprochen, aber bist du denn da immer noch in Behandlung? Oder was hilft dir denn im Alltag trotzdem, ja, den Mut nicht zu verlieren?
Ich glaube, das ist meine innere Einstellung. Ich war früher Cheerleader, also man musste immer andere motivieren und Freude bereiten. Mhm. Vielleicht habe ich das daher noch. Oder auch als Fitnesstrainerin, ne? Aber ja, wie gesagt, bei dem ersten Krebs war es so, ja, ach, ich habe das hinter mir, ich will jetzt endlich wieder mein Leben leben. Und dann, als ich diese Operation 9 und 10 hatte, wo ich ja dann flach wurde, wo die Implantate rauskam, da hatte ich dann gesagt, ach, jetzt beginnt mein Leben. Und dann ging ja alles von vorne los. Mhm. Und dann saß ich da und dachte mir so, nee, das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Und ich glaube, dieses Beispiel zeigt es auch ganz gut. 2019 hatte ich ja die Erstdiagnose, die ja 2018 begonnen hatte. Und eine Freundin meinte zu mir an Silvester, oh, ich hoffe, dass das neue Jahr für dich gut startet. Und ich so, also sie wollte mir halt so Kraft schenken und Hoffnung. Und ich so, hä, 2019 war voll das tolle Jahr. Ich habe geheiratet, wir haben ein Haus gekauft, wo ich mich entfalten konnte. Ich habe so viele Dinge erlebt. Auch berufstechnisch habe ich das und das abgeschlossen. Ich wurde wieder schwanger, so ein Jahr später. Aber so, das war so, wo ich gesagt habe, nee, also ich blicke gar nicht so auf diese Krebszeit zurück, weil ich diesen Krebs nie in den Vordergrund gestellt habe. Der war halt nie meine Priorität, sondern das Leben war meine Priorität.
Ich habe mal gelesen, dass das tatsächlich angeboren ist, wie positiv du bist und wie sehr du den Fokus auch auf die guten Dinge lenken kannst. Das finde ich ganz bemerkenswert. Und im Grunde hört es sich ja auch so an, als hättest du ja auch dieses Schicksal angenommen. Ich glaube, man kann ja nicht dagegen sein, ne? Sondern ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich, das anzunehmen. Und das gelingt dem einen besser und dem anderen vielleicht schwerer. Und bei dir scheint es ja so zu sein, dass du dass es bei dir leichter war. Also leichter in Anführungszeichen, ne?
Ich dachte, dass ich richtig negativ geworden bin und habe denn tatsächlich so meine 5 besten Freundinnen oder sehr, sehr gute Freundinnen, die ich auch schon lange hatte, gefragt und meinte, jetzt seid mal bitte ehrlich, habe ich mich in diesen Jahren negativ verändert? Und das hat mich so bewegt, was ich da für Antworten bekommen habe, weil die waren fast alle gleich, dass sie gesagt haben, nein, ich habe so eine negative Geschichte. Und natürlich, wenn man sich unterhält, geht es um etwas Negatives, aber ich strahle es nicht als Negatives aus.
Siehst du,
genau. Und das hat mir so viel Hoffnung gegeben, weil so viele immer sagen, was mich richtig genervt hatte, dass ich so stark bin und ich heule genauso rum. Also, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ne? Es gab Zeiten, da habe ich auch meine Beerdigung geplant. Ich habe mich von allen zurückgezogen. Es gab fast nichts mehr in meinem Leben, weil ich so mit mir zu tun hatte und das mich halt so viel beschäftigt hatte, ne? Aber auch mein Arzt letztens, der meinte, ich muss dir meinen Dank aussprechen, dass du das so annimmst und dass du so stark bist. Und dann meinte ich, wie sieht denn jemand aus, der nicht stark ist? Wird er denn abhängig? Nimmt er sich das Leben? Und der so, ja, ich habe hier reihenweise Frauen, denen es so geht. Da muss ich schlucken, ne, weil ich so dachte, ja, weil es ist nervig, aber es gibt halt auch noch schlimmere Sachen. Für mich wäre es viel, viel schlimmer, wenn es meinem Mann so gehen würde. Ne, oder meinen Kindern. Ich glaube, da ist meine Grenze sofort überschritten, wenn es denen nicht gut geht. Und das, was ich habe, halte ich halt aus, diesen Schmerz, dieses, ich lasse es halt über mich ergehen, aber ich weiß, es hört halt irgendwann auch mal wieder auf.
Naja, aber trotz allem gelingt es dir in der Zwischenzeit auch, die guten Dinge zu sehen. Also hört sich jedenfalls für mich so an.
Ja, aber das, also Ärzte haben das am Anfang gar nicht akzeptiert. Da hatte ich auch zu kämpfen, weil sie gesagt haben, laut deinen Werten geht es dir so schlecht und laut deinen Erzählungen, aber du sitzt hier und lachst. Und dann habe ich gefragt, ob ich weinen soll. Und da war dann so, ja, nee. Und ich so, ja, sehen Sie? Ich so, meinem Körper geht das schlecht, aber ich kann mich ja trotzdem noch artikulieren. Also manchmal nicht, ne? Aber so, jetzt sitze ich ja gerade hier und kann mich artikulieren. Klar, mein Körper ist schlapp, ich bin ausgelaugt, aber meine Stimme leidet ja jetzt gerade nicht darunter. Ne, und das ist, für was die halt auch lernen mussten. Und der eine leitende Oberarzt, bei dem ich immer noch bin, der meinte, danke, du hast mir wirklich so diese Scheuklappen von den Augen genommen und dass ich jetzt auch mal nach links und rechts gucke. Ja. Also man hat damit auch zu kämpfen. Ich glaube, egal wie man ist, ob man jetzt da nur sitzt und weint oder ob man da sitzt und lacht und versucht, irgendwie Positivität auszustrahlen. Ja,
das wollte ich damit gar nicht sagen, dass es vielleicht jetzt irgendwie für dich weniger schlimm ist oder so. Das meine ich damit nicht, sondern dass du aber trotz allem, und so wirkst du auf mich, wir kennen uns ja eigentlich nicht, ne? Wir kennen uns jetzt nicht durch dieses Gespräch, aber so wirkst du auf mich, weil ich glaube, du kannst dich auch in diesem Strudel verlieren. Alles ist schlecht und es gibt überhaupt nichts Gutes auf der Welt. Aber natürlich ist einem damit ja auch nicht geholfen. Aber ich glaube tatsächlich, bei manchen Menschen ist es leichter, sich da nicht so hineinfallen zu lassen. Weil natürlich gibt es ja auch noch viel drumherum. Und das soll ja nicht heißen, dass das, was du erlebst, nicht wirklich total furchtbar ist. Ne? Aber also Leben ist, glaube ich, noch mehr als das.
Ja, das stimmt. Obwohl ich auch lernen musste, gerade zu Instagram, ich habe ja schon am Anfang erzählt, dass ich Instagram ja am Anfang gelöscht habe oder generell die sozialen Netzwerke gecancelt habe, weil da hieß es immer, du musst positiv sein oder auch so von Angehörigen, ja, du bleibst positiv und das hat mich richtig kirre gemacht. Ich saß bei der Chemo und hatte eine Hitzewallung nach der anderen und habe dann meine Augen geschlossen und dachte, okay, du liegst jetzt am Strand, hörst das Meer rauschen und das ist die Hitze. Ne? Also so habe ich mir das vorgestellt. Und nach dem 20. Mal innerhalb von einer Stunde wurde ich schon richtig sauer und aggressiv und dachte mir so, boah, nee, so oft kannst du doch nicht in den Urlaub fahren. Das klappt nicht. Und da habe ich auch eingesehen, und das meinte auch die Psycho-Onkologin, dass das vollkommen in Ordnung ist, dass man auch wütend sein darf und es darf einem auch schlecht gehen.
Ja,
und das habe ich gelernt, ne, dass ich nicht immer nur lache und freudig bin, sondern dass ich auch weinen darf und dass es vollkommen in Ordnung ist. Und das kommuniziere ich jetzt auch. Ich kommuniziere, hey, mir geht's auch zu meinen Kindern, sage ich, Mama ist heute ein Grolltroll, diese Tabletten haben mich irgendwie wieder voll umgenietet, reizt mich lieber nicht, ne? Und dann sagen die Kinder auch manchmal so, Mama, bist du heute wieder ein Grolltroll? So, wenn ich gesagt habe, ich komme von der Chemo oder heute ist wieder Medikamentenzeit, ne? Dann wissen die immer, okay, gut, heute müssen wir ganz lieb zu Mama sein. Ja, aber genauso dürfen die halt auch ein Grolltroll sein, ne? Also, ja, ich sag halt immer, Gefühle sind zum Leben da und dazu gehört halt nicht nur Freude, sondern auch Wut und Trauer und ja.
Absolut. Ja, ich meine, nicht umsonst gibt es ja auch diesen Begriff toxische Positivität, ne? Ich glaube, alles, was so ganz ins Extreme schlägt, das kann nicht so ganz gut sein für uns.
Ja, man muss halt auch noch real bleiben,
ja,
ne? Und
genau.
Echt. Und das geht halt
authentisch, absolut.
Genau, und das geht ja halt gerade auch in diesen sozialen Netzwerken oft verloren.
Du hast aber ja jetzt wieder einen Instagram-Kanal und du hast auch den Podcast. Tut dir das denn jetzt gut? Hat sich da deine Empfindung geändert?
Also ich habe das gemacht, weil ich so dachte, jetzt bin ich ja wieder in Krebstherapie und viele Angehörige haben das nicht verstanden. Es gab viele Konflikte und dann dachte ich, okay, gut, Freunde kamen an und meinten, du musst mal drüber reden. Ärzte kamen an und meinten, wir wollen wissen, was du für eine Diagnose hast. Gib uns Bescheid. Was ist das jetzt alles? Und einfach, um auch Angehörige zu sensibilisieren, um Ärzte zu sensibilisieren. Ne? Wie geht es einem wirklich? Und darf ich überhaupt in den Urlaub fahren? Also bei mir ist, ich heiße ja Cancer Traveler. Und ich habe ganz viel durch die Reisen mitgenommen. Damals zur Erstdiagnose war das so, dass ich drei Wochen lang konnte ich keine Chemo machen, weil meine Blutwerte so schlecht waren. Und das hieß die ganze Zeit, ruh dich aus, bleib im Bett liegen, am besten machst du gar nichts. So, jetzt habe ich 2 Wochen durchgezogen und meine Blutwerte sind nicht um 1 Milliprozent gestiegen. Und die Ärzte waren dann auch so, okay, dann haben sie rumtelefoniert, was können wir machen? Dann habe ich irgendwelche homöopathischen Sachen erstmal gekriegt. Ja, und dann dachte ich so, ja gut, denn ich wollte die ganze Zeit mal nach München. Also war ich auch schon, aber mit einem Kind und sowas und durch die Krankheit ging das dann halt nicht. Und dann sind wir einfach das Wochenende, haben wir uns Flüge gebucht und ich und mein Mann haben uns Auszeit genommen. Und danach waren meine Blutwerte nicht wieder top, also ideal, aber sie waren gut. Und da hat mein Arzt auch erkannt, ja Wahnsinn, ich lasse dich jetzt immer in den Urlaub und wir takten nicht mehr die Chemo an den Krebs, sondern die Chemo an dein Leben. Ne, also wenn du reist, planen wir alles drumherum. Ne, klar, muss vorher Absprachen müssen getroffen werden, so wann ist die Akuttherapie und ich kann jetzt, man kann es vielleicht für ein paar Tage verschieben, aber jetzt nicht um 3 Wochen. Also so eine Weltreise wäre jetzt nicht möglich. Aber dadurch ging es einem psychisch auch viel, viel besser. Und ich glaube, auch die Psyche macht ja auch viel mit dem Körper, ne? Und wenn der Körper einfach so an seine Grenzen stößt, ist es halt wichtig, psychisch gesund zu sein. Und das gibt mir halt quasi das Reisen. Und da nehme ich halt die Leute auch mit.
Das heißt, es ist eigentlich so entstanden, um dein Umfeld so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten?
Nee, um zu sensibilisieren, ne? Also um zu sagen, jetzt wird Tacheles gesprochen, auf was muss ich achten, wenn ich von meiner Erstdiagnose spreche oder wenn ich Krebs bekomme? Wie geht es mir? Wem muss ich überhaupt was mitteilen? Also bei mir war es zum Beispiel auch auf der Arbeit nachher so, dass ich das meinem direkten Vorgesetzten gesagt habe und dachte so, ja, wem muss ich das jetzt noch alles erzählen? Ich habe ja mehrere Vorgesetzte so, ne? Und was muss ich überhaupt tun oder wen muss ich mit auf diese Reise nehmen? Zum Beispiel bei der Ersterkrankung haben wir nur einen ganz, ganz kleinen Teil mitgenommen. Das waren vielleicht so 10 Leute. Und wir haben erst, als der Krebs bekämpft wurde, haben wir es der gesamten Familie gesagt. Und dann war das halt so, dass wir auch die Uroma schützen wollten. Und sie hat mir nachher aber total viel Kraft gegeben. Und jetzt bei der Zweitdiagnose haben wir uns auch mit der Psychologin hingesetzt und besprochen, wie wir was machen, mit den Ärzten hingesetzt. Und darüber spreche ich halt, ne, wie man Kinder mitnehmen kann auf diese Reise, wen man mitnehmen kann und ja, auf was man auch achten sollte.
Ja, voll gut. Und aus dem Grund hast du dann auch diesen Podcast ins Leben gerufen?
Genau, also eigentlich, weil ich gerade, ich habe ein Buch geschrieben und bin halt jetzt immer noch an der Überarbeitung, aber dadurch, dass es mir momentan nicht so gut geht, habe ich erstmal alles auf Eis gelegt und das ist auch voll in Ordnung. Und ich konnte ja nicht schreiben bei der Chemo, weil mir so oft schwindelig war, mir war so oft schlecht. Ich habe mich viel übergeben, auch beim zweiten Mal. Und habe dann gesagt, okay, sprechen fällt mir einfacher. Und dann spreche ich halt einfach drüber, ne? Und so kam halt irgendwie eins nach dem anderen. Ich habe aber auch gesagt, dass es ein Jahresprojekt ist. Genau.
Wow. Jetzt haben wir die letzte Stunde so, so viel über dich erfahren. Und ich glaube, wir könnten jetzt noch weitere Stunden sprechen. Es gibt da noch so viele Sachen, das war jetzt nur die Oberfläche. Aber ich würde auch gerne dich, liebe Hörerinnen und dich, lieber Hörer, motivieren, einfach mal in Jeannies Podcast reinzuhören. Da teilst du ja ganz viele Sachen und wer mehr über dich erfahren möchte, der darf dich ja sicherlich auch kontaktieren.
Natürlich.
Und ja, liebe Jeannie, ich danke dir von Herzen, dass du uns einen Überblick über deine letzten 6 Jahre gegeben hast und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Das wünsche ich dir auch, Franzi. Und ich liebe deine Stimme. Hört auf jeden Fall Franzis Podcast. Sie nimmt ganz viele Leute mit. Ja, und sie schenkt einem ganz viel Wärme, Sicherheit und ein gutes Gefühl.
Oh, vielen lieben Dank. Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe Selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe Selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.